Rabe Info Podcast. Guten Tag und herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 17. März 2010. Die Themen: Die Tamilen in der Schweiz wollen eine Volksvertretung, den tamilischen Volksrat. Zimmer 202. Das Filmporträt über den Schriftsteller Peter Bixel feiert heute Vorpremiere. Und zu den Regierungsratswahlen vom 28. März. Die BDP-Kandidatin Beatrice Simon will den Sitz des abtretenden Urs Gasche. Am Mikrofon begrüßt Twilma Rall.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten heute von und mit Shane McKay.
Private Sicherheitsangestellte können an der Schweizer Grenze die Autobahnvignette kontrollieren. Dies haben National- und Ständerat beschlossen. Das Gesetz über die Nationalstraßenabgaben ist somit bereit für die Schlussabstimmung. Das Gesetz verdoppelt auch die Höhe der Bußen. Wer ohne gültige Vignette auf der Autobahn erwischt wird, zahlt künftig 200 statt 100 Franken Buße. Die Autobahnvignette gibt es seit 25 Jahren. Sie bringt dem Bund jedes Jahr rund 350 Millionen Franken ein. Die Erträge werden für den Straßenbau und verwandte Aufgaben verwendet. Bei Neueinstellungen ist in Deutschland inzwischen fast jeder zweite Job nur noch befristet. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB der Bundesagentur für Arbeit. Das Statistische Bundesamt hatte berichtet, dass inzwischen fast jeder zehnte Beschäftigte keine Daueranstellung habe. Die Vizechefin des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB forderte die deutsche Regierung auf, die Unternehmen per Gesetz dazu zu zwingen, Befristungen stets zu begründen. Damit wären Vertretungen oder Abdeckungen von Auftragsspitzen erlaubt, Befristungen ins Blaue hinein aber nicht. Israel hat nach 5 Tagen die Abriegelung des Westjordanlandes wieder aufgehoben. Das teilte ein Armeesprecher in Tel Aviv mit. Darüber hinaus gestattete die Polizei erstmals wieder Touristen einen Besuch auf dem Tempelberg in der Altstadt von Jerusalem. Im Rahmen ihrer Nahostreise wird die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton in Israel und den Palästinensergebieten erwartet. Sie wird unter anderem mit Palästinenser-Präsident Abbas und dem israelischen Außenminister Lieberman sprechen. Ashton hatte sich während ihrer Reise bereits kritisch zum israelischen Siedlungsbau geäußert und die Siedlungen als illegal bezeichnet. Die USA kritisieren die Verfolgung von Anhängern der Falun Gong-Bewegung durch China. Das US-Repräsentantenhaus rügt in einer Resolution die Verfolgung der buddhistisch-taoistisch beeinflussten Falun Gong-Bewegung und fordert China auf, Zitat, seine Kampagne zur Verfolgung, Einschüchterung, Inhaftierung und Folter der Gläubigen sofort zu beenden. Außerdem müssten unverzüglich alle Häftlinge freigelassen werden, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu Falun Gong ins Gefängnis gekommen seien. Nach Angaben ausländischer Beobachter hätten fast die Hälfte der 250.000 Häftlinge in chinesischen Arbeitslagern Verbindungen zur Falun Gong-Bewegung, so der aktuelle US-Menschenrechtsbericht. In Bangkok demonstrieren Regierungsgegner weiterhin gegen den Regierungschef. Mit zahlreichen Gefäßen voller Blut sind tausende Regierungsgegner zur Residenz des Regierungschefs gezogen und schütteten dort Blut auf dem Trottoir aus. Seit gestern haben tausende Freiwillige Blut für diese Aktion gespendet. Sie wollten den Regierungschef damit weiter unter Druck setzen und zum Rücktritt zwingen. Seit dem Wochenende demonstrieren in der thailändischen Hauptstadt Bangkok zehntausende Anhänger des gestürzten Regierungschefs Shinawatra. Sie werfen dem aktuellen Regierungschef vor, dass er nicht vom Volk gewählt worden ist und verlangen Neuwahlen. Und noch der Blick aufs Wetter. Heute gibt es einen Frühlingstag. Bei recht sonnigem Wetter wird es heute bis zu 12 Grad warm. Und das Thermometer steigt noch weiter. Trotz leichter Bewölkung wird es am Donnerstag 15 Grad und für den Freitag sind 16 Grad angekündigt.
95,6. Rabe Info.
Sie hören das Rabe Info. Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Tamilen in der Schweiz wollen eine Volksvertretung, den tamilischen Volksrat. Dieser soll Schweizer Tamilen auf nationaler und internationaler Ebene vertreten. Die ersten Wahlen waren noch in diesem Monat vorgesehen, doch nun wurden sie kurzfristig verschoben.
Lucia Vasella über die Idee des tamilischen Volksrates.
Bereits Ende Januar wurden die Tamilinnen und Tamilen in der Schweiz zur Urne gebeten. Sie durften ihre Meinung zur politischen Zukunft der Tamilen in Sri Lanka abgeben. 99% hatten sich dabei für einen unabhängigen tamilischen Staat ausgesprochen. Hinter der Abstimmung steckt die Tamil Election Switzerland. Das ist ein Zusammenschluss verschiedener tamilischer Vereine und Institutionen. Oberstes Ziel ist es, das Recht der Tamilinnen und Tamilen auf Selbstbestimmung zu fördern. Dafür braucht es demokratische Strukturen. Darum soll in der Schweiz bald ein tamilischer Volksrat gewählt werden, der die Meinung der Schweizer Tamilinnen und Tamilen auf nationaler und internationaler Ebene vertritt. International soll sich der Volksrat vor allem für die Tamilen in Sri Lanka einsetzen, die nach Ende des fast 30-jährigen Bürgerkrieges immer noch keine Gerechtigkeit erfahren hätten, wie Thirepan Sivanesaraya, Koordinator von Tamil Election Switzerland, sagt.
Auf internationaler Ebene soll der Volksrat mit der UNO und internationalen Organisationen sowie der internationalen Gemeinschaft Gespräche suchen und für eine Gerechtigkeit einen unabhängigen tamilischen Staat im Norden und Osten Sri Lanka einsetzen.
National soll sich der Rat mit Fragen der Integration beschäftigen und Gespräche mit Parteien und Organisationen suchen, um beispielsweise die Chancen von Tamilinnen und Tamilen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Ins Leben gerufen wurde Tamil Election Switzerland von vor allem jungen Tamilinnen und Tamilen, wie dem 22-jährigen Thirepan Sivanesaraya.
Ich setze mich dafür ein, damit es den Tamilen auf der ganzen Welt besser geht, dass sie viel erleiden mussten, vor allem in Sri Lanka während dem 30-jährigen Bürgerkrieg.
Nicht nur in der Schweiz engagieren sich junge Tamilinnen und Tamilen für dieses Ziel. Auch in England, Frankreich, Deutschland und Kanada sollen Volksräte entstehen. Die Idee stammt aus Norwegen. Dort ist bereits ein solcher Rat aktiv. Sehr erfolgreich, wie Thirepan Sivanesaraya findet.
Im Norwegian Council of Ulemtamas haben sie schon einige Projekte durchgeführt. Vor allem im nationalen Bereich haben sie Gespräche mit der norwegischen Regierung gesucht und die norwegischen Regierung, einige Parteien unterstützen den Volksrat in Norwegen bei der Suche nach Gesprächen mit Sri Lanka.
Die Reaktionen der älteren Generationen auf die Idee seien meist gut, nur einige sehen in der Bildung von Volksräten keinen Sinn. Sie würden nicht daran glauben, dass diese die langersehnte Gerechtigkeit ein Stück näher bringen könnten. Unterstützung erhält Tamil Election Switzerland auch von der Schweizer Politik. Ein Patronatskomitee soll die Arbeit des Tamil Election Switzerland stärken und überwachen. Zum Komitee gehören zum Beispiel die Nationalräte Josef Lang und Hans-Jürg Fehr und die Altnationalrätin der Grünen Kanton St. Gallen, Pia Hollenstein.
Ich meine, dass es sich lohnt, auch von Schweizer Seite her, diese gewaltfreien Bemühungen zu unterstützen, halt mit einer Mitgliedschaft in diesem Komitee, damit die Tamilinnen und Tamilen zu ihren Rechten kommen. Der Einsatz für die Menschenrechte, finde ich, muss breit werden. Wir können und dürfen die Tamilinnen, die auch für die Schweiz sehr viel arbeiten, nicht alleine lassen in ihren demokratischen Bemühungen.
In rund 20 Wahllokalen können die Tamilen ihre Vertreterinnen und Vertreter wählen. Der Volksrat soll aus 25 Nationalräten aus 19 Kantonen bestehen, wobei kleinere Kantone zu größeren hinzugezogen werden. Hinzu kommen 9 Regionalräte, die die verschiedenen tamilischen Vereine vertreten.
Gewählt wird der tamilische Volksrat in der Schweiz diesen Frühling. Das Wahldatum wurde kurzfristig verschoben. Ein neues Datum ist noch nicht festgelegt.
Rabe Info 95,6.
Der Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel ist bekannt als großer Kenner von Paris. Aber bis vor kurzem war Peter Bichsel gar noch nie in Paris. Der Dokumentarfilmer Erik Bergkraut hat ihn davon überzeugt, mit ihm nach Paris zu fahren und einen Film über diese Reise zu drehen. So ist der neueste Dokumentarfilm von Erik Bergkraut entstanden, Zimmer 202. Ein Beitrag in Zusammenarbeit mit Julia Meyer. Der Schweizer Regisseur Erik Bergkraut hat schon zu sehr unterschiedlichen Themen Dokumentarfilme gedreht. Über russische Journalistinnen und Menschenrechtlerinnen, über Köche aus dem Entlebuch oder über Mönche. In seinem neuesten Film geht es um den Schweizer Schriftsteller Peter Bichsel. Der Film sollte in Paris spielen, weil aber Peter Bichsel noch nie in Paris war und eigentlich auch gar nicht dorthin gehen wollte, musste Erik Bergkraut zuerst große Überzeugungsarbeit leisten.
Ich will eine Geschichte erzählen. Der Peter Bichsel ist der grosse Geschichtenverzähler in einer jahrtausendenalten Tradition. Und ich habe gefunden, in meinem Genre vom Filmemachen muss ich auch schaffen, eine Geschichte zu erzählen. Und ich muss den Peter auch dazu bringen, dass er sich aussetzt etwas. Ich wollte nicht einfach ihm nur ein Heimspiel im Kreuz bieten. Und so bin ich auf Paris gekommen. Ich muss allerdings dazu sagen, als ich ihm das zum ersten Mal vorgeschlagen habe, ist er förmlich zusammengebrochen mir gegenüber. Und ich habe wirklich ein paar Wochen lang gemeint, der Film kommt nicht zustande.
Erik Bergkraut ging trotzdem nach Paris und sah sich nach geeigneten Drehorten um. Am Gare de l'Est stieg er aus, ging in ein Hotel und fragte nach einem Zimmer.
Die Madame Bernadette, die ich unterdessen ganz gut kenne, hat gesagt, ja, es ist gerade frei, können wir sich zeigen. C'est le 202, führt mich in das Zimmer rein. Ich sehe den unglaublichen Blick raus. Und dann ist natürlich, hat sich das in mir festgesetzt. Und wenn ich dann den Peter wieder drauf habe zu den nächsten Verhandlungen, so muss man es schon fast nennen, habe ich ihm dann also können ein Handyfoto von der Chambre 202 zeigen. Und so haben wir dann unseren Pakt geschlossen, der darin bestanden ist, auf Paris schon zu fahren, aber vorläufig nur in Gare de l'Est.
Und so entstand der Film Zimmer 202. Entstanden sei kein Film, in dem in großer Eile alle Schauplätze von Paris abgeklappert würden. Zimmer 202 sei ein Film, der sich Zeit nehme, sagt Erik Bergkraut.
Es gibt keine Szenen, die sie im Bahnhof nicht sehen. Es gibt den Abschied, es gibt das Wiedersehen, Liebe, Armut, es gibt Elend. Natürlich probiert man das heute aus dem Bahnhof rauszufegen. Auch der Gare de l'Est ist ganz in der Hand von der Firma Autogrill. Die wollen da nicht irgendwie Leute, die rumhängen. Das traditionelle Funktion von der Bahnhof, die verschwindet. Aber natürlich bleibt der Bahnhof eine Drehscheibe vom Leben. Und das hat mich auch in einem sogenannten Bichselschen Sinn, hat mich das dann interessiert, sozusagen auch Paris in der Beschränkung zu zeigen. Probieren, in der Einschränkung vom Blick mehr Tiefenschärfe zu gewinnen, als jetzt da einfach wild durch Paris zu gumpen.
Erik Bergkraut hat Peter Bichsel also nach Paris gelockt. Das war ihm wichtig, denn was er nicht wollte, war in seinem Film, wie er sagt, den bichselschen Klischees in Solothurn zu folgen. Und auch Peter Bichsel habe es in Paris dann doch sehr gut gefallen, sagt Erik Bergkraut.
Das ist ganz lustig. Ich habe das Gefühl, er ist eigentlich mit jedem Tag mehr in den Bahnhof hineingewachsen. Und er ist ja auch ein Mensch, der seine Gewohnheiten wahnsinnig liebt. Ihm wird es nicht langweilig. Im Gegenteil, in der Vorbereitung von der hat er mir gesagt, bitte nur eins, bleiben wir nicht zu kurz im Bahnhof. Und ich habe schon gewusst, der Peter wird mir nicht davonlaufen, wenn ihm zu wenig Action ist. Und der ganze Film, die ganze Herausforderung ist natürlich auch ein Film, der wirklich kein Actionfilm ist, so zu gestalten, dass er interessant und abwechslungsreich ist und immer spannend bleibt. Und wenn halt dann der Protagonist nach zwei Tagen zum ersten Mal um den Bahnhof rumläuft, dann muss das ja schon fast eine kleine Sensation sein. Das sind dann einfach so die handwerklichen Herausforderungen gewesen.
Peter Bichsel kennen wir spätestens nach dem Film. Aber wer ist Erik Bergkraut? Der Dokumentarfilmer sagt, dass er bei seiner Arbeit immer auch versuche, etwas über sich selber herauszufinden. Und Peter Bichsel sei ein Mensch, der viele gute Gedanken vermitteln könne.
Ich glaube, der Peter steht so ein wie der Slow Food als Antwort auf das Fast Food. So finde ich den Peter Bichsel. Eine Antwort auf viele Zeitfragen. Vielleicht auch gerade dadurch, dass es keine billige Antworten gibt. Ich finde ihn auf jeden Fall eine Figur wie der Peter Bichsel für ein Land wie die Schweiz, wo verunsichert ist und so weiter. Ich finde ihn so als Orientierungspunkt finde ich ihn viel wertvoller als die gesammelten Konjunkturforscher und Marketingstrategen zusammen.
Der Dokumentarfilmer Erik Bergkraut. Heute Mittwoch ist die Vorpremiere seines neuen Films Zimmer 202. Er selber und auch Peter Bichsel werden vor Ort sein. Die Vorstellung ist im Kino Movie und beginnt um 19 Uhr.
95,6. Rabe Info.
Die Berner Wahlen stehen vor der Tür. Am 28. März entscheiden die Bernerinnen und Berner, wer den Kanton Bern die nächsten 4 Jahre regieren wird. Neu besetzt werden die 7 Regierungsratssitze und die Mitglieder des Grossen Rates. Noch diese Woche stellen wir im Rabe Info die Kandidatinnen und Kandidaten für den Regierungsrat vor. Heute ist es Beatrice Simon von der bürgerlich-demokratischen Partei BDP. Die 49-Jährige wuchs in der Stadt Bern auf. Seit 3 Jahren ist sie Gemeindepräsidentin von Seedorf und vor 4 Jahren wurde sie für die SVP in den Grossen Rat des Kantons Bern gewählt. Nach der Parteiabspaltung wechselte sie zur BDP Kanton Bern, welche sie auch präsidiert. Lucia Vasella hat mit Beatrice Simon über ihr parteipolitisches Programm, ihre persönliche Motivation für die Kandidatur und das Spannungsverhältnis zwischen BDP und SVP gesprochen.
Frau Simon, Sie sind Regierungsratskandidatin für die BDP. Für die BDP und für Sie steht viel auf dem Spiel. Es geht um den BDP-Sitz vom abtretenden Urs Gasche. Den gilt es zu verteidigen. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?
Ich glaube, zurzeit ist es sehr schwierig, die klare Wahlchance festzulegen. Wenn ich mir keine Chancen ausrechnen würde, würde ich gar nicht kandidieren. Ich denke, die Chancen sind immer noch intakt, aber letztendlich werden wir es halt schon erst am 28. März wissen, wie viel der Vorsprung allenfalls von mir gegenüber anderen Kandidaten ist.
Momentan sitzt nur eine Frau im Regierungsrat, nämlich Barbara Egger-Jenzer. Sie werden dann die zweite. Erhöht das Ihre Chancen? Was denken Sie?
Die Frauen sind untervertreten im bernischen Regierungsrat und es würde wirklich gut tun, wenn eben eine zweite Frau im Regierungsrat Einsitz nehmen würde. Ich persönlich bin gegen Quoten. Ich finde, man soll die Leute wählen, weil sie geeignet sind.
Warum sind Sie geeignet?
Ich bringe 16 Jahre politische Erfahrung auf kommunaler Ebene mit. Ich bin seit 4 Jahren im bernischen Grossen Rat. Ich bin Parteipräsidentin, also ich habe das Rüstzeug für ein solches Amt auszuführen.
Würden Sie denn die Anliegen von Frauen speziell vertreten, zum Beispiel eben dafür sorgen, dass Rahmenbedingungen herrschen, damit Frauen weiterhin nach Familiengründung berufstätig sein könnten?
Das ist mir auch ein Anliegen. Ich war ja auch berufstätige Mutter. Währenddem ich meine Kinder hatte, hatte ich auch Teilzeitbeschäftigungen und ich kenne das Problem. Das heißt, wenn man die Kinder zu Hause hat und eigentlich arbeiten gehen sollte und dass es gut ist, wenn man entsprechende Institutionen hat, damit die Kinder auch in guter Obhut sind. Ich weiß aber auch als Kantonspolitikerin und Gemeindepolitikerin, dass man nicht alle Verantwortung dem Staat übertragen kann. Es muss dort ein gutes Mittel sein. Die Familien müssen ihren Teil daran zahlen. Der Staat hat aber auch ein Interesse, dass junge Frauen, die eine gute Ausbildung genossen haben, dass sie dann der Wirtschaft auch erhalten bleiben. Und so gesehen ist es auch im Interesse des Staates, des Kantons, Rahmenbedingungen zu schaffen, die für junge Mütter auch entsprechend erträglich sind.
Sie würden den Sitz von Urs Gasche verteidigen. Was für ein Erbe würden Sie Ihrer Meinung nach dort antreten?
Also es ist ein grosses Erbe, nach Urs Gasche eine Finanzdirektion zu führen, aber ich gehe nicht davon aus, dass zwingend gerade die Finanzdirektion zur Diskussion stehen wird. Es gibt auch andere Optionen. Und Herr Gasche hat über Jahre hinweg eine sehr gute Arbeit geleistet. Er ist sehr sachkompetent und wir bedauern das auch, dass er nicht ein weiteres Mal kandidiert. Aber es gilt, seinen Entscheid zu akzeptieren. Und wir sind sehr dankbar, dass er so viele Jahre die Finanzdirektion mit dieser Umsicht geführt hat, wie er es gemacht hat.
Was wäre denn Ihre Wunschdirektion?
Ja, meine Wunschdirektion ist Bau, Verkehr und Energie. Da bringe ich sehr viel Erfahrung aus kommunaler Ebene mit. Aber als neu gewählte Regierungsrätin hat man keinen Anspruch auf Wünsche zu deponieren. Da gilt es, dieses Departement zu übernehmen, diese Direktion zu übernehmen, die dann frei wird.
Wenn das jetzt die Finanzdirektion wäre, was ja wahrscheinlich wäre, was würden Sie da vielleicht anders machen als Herr Gasche?
Ich würde nichts speziell anders machen. Es gilt, diese Finanzpolitik weiterzuführen, die Herr Gasche bisher gemacht hat. Wir müssen dafür sorgen, dass wir weiterhin einen ausgeglichenen Steuerhaushalt haben. Das ist das Zentrale in dieser Direktion und diese Arbeit würde ich fortführen.
Einen ausgeglichenen Steuerhaushalt, jetzt in Zeiten der Krise ist diese Aufgabe besonders schwierig. Die Steuereinnahmen sinken. Was wären Ihre Rezepte da?
Also gegen sinkende Steuereinnahmen, da gibt es leider kein Rezept. Das ist eine direkte Folge der Wirtschaftskrise, weil die Leute weniger verdienen. Da gibt es letztendlich auch weniger Steuern. Die Herausforderung wird sein, die eingehenden Steuermittel so einzusetzen, dass es optimal ist. Also wir müssen weiterhin Investitionen tätigen, damit die Wirtschaft zu tun hat. Wir müssen aber Investitionen auch tätigen, für den Werterhalt zu garantieren, von Straßen, von Liegenschaften. Dann haben wir noch eine ganze beträchtliche Summe an Steuerschulden, die es abzubauen gibt. Und so gesehen müssen wir schauen, dass eben alles unter einem Hut Platz hat. Und das ist eine riesige Herausforderung in den nächsten Jahren.
Wo würden Sie denn sparen?
Ja, wenn das Rezept für Sparen so einfach wäre, dann bin ich überzeugt, dann wäre das sicher schon längst gemacht worden. Was wir aber wieder aufnehmen müssen, ist der Aufgabendialog. Das heißt, wir müssen wieder schauen, welche Aufgaben übernimmt der Kanton, welche die Gemeinde. Diese Arbeit muss jetzt wieder aufgenommen werden und fortgeführt werden.
Frau Simon, Sie waren lange bei der SVP engagiert. Sie waren auch Vizepräsidentin der SVP-Fraktion und Mitglied der Geschäftsleitung und Parteivorstandes der SVP Kanton Bern. Bei der Neugründung der BDP haben Sie sich dafür entschieden, die Partei zu wechseln. Was waren da die Beweggründe dazu?
Es gab in den vielen Jahren, wo ich in der SVP war, verschiedene Situation, wo ich mich nicht mehr sehr wohl gefühlt habe. Ich habe sehr oft zu hören bekommen, warum bleibst du noch in dieser Partei? Das entspricht doch gar nicht deinem Gedankengut. Ich spreche hier speziell vom Ausgrenzen von Andersdenkenden. Und als dann der Entscheid von der schweizerischen SVP gefallen war, dass man die Bündner Sektion von der SVP ausschließen will, da war dann der Zeitpunkt gekommen, wo ich zusammen mit anderen Leuten gesagt habe, jetzt reicht's, das lassen wir uns nicht bieten.
Also haben Sie jetzt in der BDP eine Partei gefunden, die Ihnen besser entspricht als früher die SVP?
Das ist ganz klar. Es ist die BDP ist eine Partei, die lösungsorientiert politisiert. Und lösungsorientiert politisieren heißt, dass man den anderen auch zuhören muss, dass man Andersdenkende auch ernst und wahrnimmt und dass man dann gemeinsam nach Lösungen sucht. Man kann nicht nur auf idealistischen Standpunkten stehen bleiben, das geht nicht und es hat auch nicht nur eine Partei im Kanton Bern das Sagen und so muss man Mehrheiten suchen und die findet man eben nur bei anderen Parteien und die helfen eben auch nur, wenn man sie als Partner ernst nimmt.
Wie war das damals für Sie, diese Parteispaltung, wie haben Sie das persönlich erlebt?
Das war nicht eine einfache Zeit, weil so eine Parteineugründung, das ist nicht etwas, was man einfach so leichthin entscheidet und dann umsetzt. Wenn man so lange in einer Partei war, dann hat man auch Freundschaften, dann hat man auch Leute, die einem wichtig sind. Und wir haben ja alle nicht gewusst, die gegangen sind, wer kommt dann mit und wer bleibt dann noch in der alten SVP. Also der Entscheid, der war sicher nicht ein einfacher, aber mit dem Zeitpunkt, als ich mich definitiv entschieden habe zu gehen, ging es mir dann auch sofort viel besser, weil ich befreiter war.
Dahinter steckt ja sicher auch ein gewisses Risiko. Man wusste ja nicht, wie sich die BDP entwickeln wird.
Das ist klar. Ich habe mit diesem Schritt meine politische Karriere aufs Spiel gesetzt. Ich sage aber auch immer, dass ich nicht wegen der Macht politisiere oder weil ich mir meine Karriere in der Politik festgelegt habe, schon vor vielen Jahren. Ich bin der Überzeugung, dass Politik eben etwas mit lösungsorientierter Politik zu tun hat und dass man nicht auf Standpunkten politisiert, sondern gemeinsam ein Ziel erreichen will. Und so gesehen ist es in der BDP definitiv anders. Da hört man eben wirklich den anderen zu. Und die Karriere, die war mir nicht prioritär. Und deshalb habe ich mich trotz der Gefährdung für eine spätere Karriere, habe ich mich für diesen Schritt entschieden und ich bin es mir überhaupt nie reu gewesen.
Sie haben erwähnt, dass Sie schon vorher nicht ganz, oder dass Ihnen auch Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, dass Sie nicht ganz in die SVP passen. Warum haben Sie nicht schon vorher überlegt, einer anderen Partei beizutreten?
Ich bin eine grundbürgerliche Frau. Ich vertraue auf Eigenverantwortung und ich bin nicht dafür, dass der Staat zu viel regelt. Und so gesehen habe ich ganz gut in die SVP gepasst. Und als man mich vor 16 Jahren gefragt hat in der Gemeinde, ob ich bereit wäre, auf eine Gemeinderatsliste zu kommen, habe ich damals den Präsidenten gefragt, aber ich habe ja gar keine politische Erfahrung, ob ich auch als parteilose Person auf diese Liste kommen kann. Und da hat mir dieser Mann gesagt, ja, selbstverständlich. Und das hat mich dann gedünkt, das ist so eine offene Art, das verstehe ich, und eben offen politisieren. Dann gab es Veränderungen, und in den 90er Jahren war es so, dass im Seeland bereits schon mal eine gewisse Anstrengung entstand, dass man sich von den zürcherischen Tendenzen distanzieren wollte. Aber im letzten Moment hat man diese Abspaltung dann sein lassen, weil uns auch Versprechungen gemacht wurden, dass man sich von Seiten SVP Bern nun in Zürich einsetzt, dass es so nicht weitergeht. Die Konsequenzen, die kennen Sie, es ging genau gleich weiter, und so gesehen haben wir dann halt eben jetzt 2008 diesen Schritt, den endgültigen Schritt zur Abspaltung durchgezogen.
Wie ist das Verhältnis heute, zwei Jahre nach dieser Geschichte zwischen SVP und BDP?
Gerade nach der Abspaltung war die Situation ziemlich schwierig im Grossratssaal. Diese Situation hat sich dann aber verbessert und man konnte eigentlich ganz gut wieder miteinander sprechen. Jetzt vor den Wahlen spüren wir von der BDP, dass doch der Druck wieder zunimmt. Es wird wieder ein bisschen gehässiger, und ich spüre das auch im Wahlkampf. Also ich habe Anfeindungen anonymer Art in Briefen und SMS. Also es ist ziemlich unschön, aber das ist jetzt eben die Nervosität, die sich wahrscheinlich doch zeigt bei der SVP.
Die SVP erhebt ja auch Anspruch auf den Sitz, und zwar mit Herrn Rösti. Was ist da Ihre Meinung? Hat die SVP Anspruch auf diesen Sitz?
Ich habe immer gesagt, ich will den Sitz von Urs Gasche verteidigen, und wir Bürgerlichen wollen die bürgerliche Mehrheit zurückerobern. Und ich denke, dass keine Partei den alleinigen Anspruch hat. Wir wollen einfach erreichen, dass wir wieder eine bürgerliche Mehrheit haben. Ob das Herr Rösti ist oder ob das Herr Neuhaus ist und eine Vertretung der BDP, das vermag ich nicht in die Zukunft zu schauen. Ich will dafür sorgen, dass wir eine bürgerliche Mehrheit wieder haben in der Kantonsregierung des Kantons Bern.
Jetzt diese Anfeindungen, die Sie angesprochen haben, oder dieses Verhältnis, das wieder angespannt ist bei diesem Wahlkampf, ist es nicht schädlich für eben eine solche wieder bürgerliche Mehrheit zu erhalten?
Ja, von Seiten der BDP haben wir immer signalisiert, dass wir bereit sind, zusammenzugehen, und die SVP hat zuerst die Türe zugeschlagen und hat beschlossen, dass sie mit der BDP nicht zusammenarbeiten wird. Und es macht die Sache ganz sicher nicht einfacher.
Gehen wir weg von diesem Thema. Sie schreiben auf Ihrer Website, dass Ihnen der direkte Kontakt mit der Bevölkerung wichtig ist. Und das betonen Sie auch immer, dass Sie mit Betroffenen sprechen und so weiter. Als Gemeindepräsidentin von Seedorf mit einer Gemeinde von 3000 Einwohnerinnen und Einwohnern war das ja nicht so schwierig. Wie würden Sie das als Regierungsrätin tun wollen?
Also ich denke, gerade nach den letzten Abstimmungen ist es noch viel zentraler geworden, dass die Politiker und Politikerinnen wieder an der Basis zuhören, was die Leute eigentlich wollen, weil betreffend dem Umwandlungssatz, betreffend dieser Abstimmung, da lag die Politik völlig daneben, und das ist doch ein deutliches Zeichen, dass das eben sehr wichtig ist. Jetzt im Zusammenhang mit einer großen Direktion, das ist schon klar, dass man nicht mit jedem Mitarbeitenden ein persönliches Gespräch führen kann, aber dass, wenn die Anliegen da sind, dass ich ein offenes Ohr habe, das kann ich garantieren. Aber sicher werde ich auch dafür sorgen müssen, dass ich Leute um mich herum habe in meinem Mitarbeiterstab, die dieses Gedankengut auch mittragen können und auch zu ihren Untergebenen und ihren Mitarbeitenden entsprechend sich verhalten können.
Dann habe ich gesehen, dass Sie Stiftungsrätin sind der Kulturfabrik Liest. Im Kanton steht die Totalrevision des Kulturfördergesetzes an. Wie stehen Sie denn zur Kulturförderung? Wann und wie sollte Kultur gefördert werden?
Ich war ja 3 Jahre Präsidentin des Vereins Seeland Biel-Bienne. Dort geht es auch um Kulturförderung. Und Kultur ist ein ganz wichtiger Teil unserer gesellschaftlichen Arbeit. Und wir müssen Kultur fördern. Ich Persönlich bin aber der Überzeugung, dass nicht nur Kultur in den Zentren stattfindet, sondern Kultur findet auch im ländlichen Gebiet statt. Und da müssen wir gut darauf Acht geben, dass wir die Gelder einigermaßen gleichmäßig verteilen. Es kann durchaus sein, dass eine Musikgesellschaft, dass eine Jugendmusik einen wichtigen kulturelle Aufgabe erfüllt. Es muss nicht nur ein Paul-Klee-Zentrum sein, sondern es kann eben auch etwas im ländlichen Raum sein. Aber wir müssen Sorge dazu tragen, dass diese Kulturen nicht verloren gehen.
Ein anderes Thema, Energieversorgung. Sie sagen, das ist ohne Atomkraft nicht möglich. Warum nicht?
Also wir haben in unserem Energieverbrauch eine Aufteilung. 55% ist aus Wasserkraft, 40% von Atomenergie und 5% aus wieder erneuerbaren Energien. Wenn wir jetzt morgen das Atomkraftwerk abstellen, dann fehlen uns 40% der Energieproduktion. Und die müssen wir irgendwoher wieder beschaffen. Und wir werden das in Kürze nicht schaffen mit erneuerbaren Energien. Das muss zwar ein Ziel sein, aber realitätssinnig, also ich bin eine realitätsbezogene Person und da weiß man einfach, dass wir das nicht schaffen mit den Windturbinen oder mit Sonnenenergie. Und deshalb werden wir in kürzerer Zeit nicht darauf verzichten können, mit Atomkraft noch Energie zu gewinnen.
Der Ausstieg aus der Atomenergie und Umstieg auf die erneuerbaren Energien sollte also längerfristig ein Ziel sein. Was könnte denn hier der Kanton Bern dazu beitragen, dass das längerfristig möglich sein könnte?
Das ist wahrscheinlich ein Puzzle von sehr vielen einzelnen Teilen, damit man letztendlich zu diesem Ziel kommt. Ein Bereich ist sicher, dass man dafür sorgt, dass nicht unnötige bürokratische Hindernisse Energiegewinnung zum Beispiel im Bereich Biomasse verhindert werden. Das wäre wirklich eine ganz gute Gelegenheit, auf natürliche Art und Weise zu Stromgewinnung zu kommen. Aber aus raumplanerischen Überlegungen funktioniert das dann nicht und da müsste man die Bürokratie in einem ganz kleinen Rahmen halten können. Etwas anderes, was der Kanton sicher machen könnte, dass man innovative Gedanken im Zusammenhang mit Gewinnung von Energie, mit erneuerbarer Energie, dass man das unterstützen könnte, wie zum Beispiel eine Firma, die Ziegel kreiert hat, wo man mit Sonnenenergie auch wieder Strom gewinnen kann. Also ich denke, der Kanton hätte dort schon Möglichkeiten, solche innovative Projekte zu unterstützen.
Frau Simon, wenn Sie jetzt gewählt werden würden als Regierungsrätin, was würde zuoberst auf Ihrer Agenda stehen?
Also wir haben ganz klar einen dringenden Handlungsbedarf im Zusammenhang mit dem Steuerhaushalt. Das ist ein zentrales Anliegen und früher oder später geht es immer ums Geld. Und so gesehen müssen wir dort dafür schauen, dass dieser ausgeglichene Staatshaushalt weiterhin bleibt. Wir steuern auf schwierige Zeiten hinzu. Das ist das wichtigste Thema, was uns in der nächsten Zeit beschäftigen wird.
Was war ursprünglich Ihre persönliche Motivation, überhaupt in die Politik einzusteigen?
Das ist eine gute Frage. Ich wurde als Quereinsteigerin angefragt vor 16 Jahren, ob ich Lust hätte, auf eine Gemeinderatsliste zu kommen. Und ich hatte damals keine politische Erfahrung. Mittlerweile habe ich bemerkt, dass man etwas bewirken kann in der Politik. Und das ist letztendlich meine Motivation. Man kann etwas machen. Man kann etwas mitgestalten in diesem Kanton und ich möchte dafür sorgen, dass sich die Leute wieder im Kanton Bern wohlfühlen und stolz sagen, ich bin eine Bernerin, ich bin ein Berner.
Warum können denn Bernerinnen und Berner nicht stolz sein, Bernerinnen und Berner zu sein?
Ich persönlich bin der Meinung, man darf und muss stolz sein, Berner oder Bernerin zu sein, aber die Diskussionen, die ich immer wieder zu hören bekomme, machen ein Bild, gerade im Zusammenhang mit dem Steuerbelastung im Kanton Bern, dass man eben als Berner und Bernerin sich gar nicht so wohl fühlen darf. Ich habe eine andere Meinung. Ich bin der festen Überzeugung, es lohnt sich im Kanton Bern zu wohnen und ich bin sehr gerne im Kanton Bern und ich will dafür sorgen, dass man das auch in Zukunft gerne ist und dass die Leute, die den Kanton manchmal schlecht reden, dass die aufhören damit und auch wieder mit Stolz sagen können, ich bin gerne Berner.
Die Regierungsratskandidatin der BDP, Beatrice Simon, im Gespräch mit Lucia Vasella. Morgen hören Sie das Porträt von Sylvain Astier, Regierungsratskandidat der FDP aus dem Berner Jura.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute von der Inforedaktion. Wir hören uns wieder morgen um 11 Uhr. Das Rabe Info gibt's zum Nachhören auch als Podcast auf unserer Homepage rabe.ch. In der Redaktion waren heute Shane McKay, Lucia Vasella und Giulia Meyer. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Roll und die wünscht einen schönen Frühlingstag.
Rabe Info Podcast.